Audiomitschnitt der Tagung Biometrische Identitäten und ihre Rolle in den Diskursen um Sicherheit und Grenzen vom 30. November und 1. Dezember 2012. Durchgeführt von der Arbeitsgruppe Informatik in Bildung und Gesellschaft am Institut für Informatik der Humboldt-Universität zu Berlin in Adlershof und unterstützt von der Alcatel-Lucent-Stiftung für Kommunikationsforschung. How to liquefy a moving body. Eurodac und die Digitalisierung der europäischen Grenze. Vortrag von Brigitta Kuster und Vassilis Tsianos am 30. November 2012.
Also das Thema ist How to liquefy a moving body, Eurodac und die Digitalisierung der europäischen Grenze. Sehr profan. Wir werden heute einen Ausschnitt haben aus unserer Forschung im Rahmen des europäischen 7. Rahmenforschungsprogramms angesiedelten Projektes MIGNET berichten. Unser Beitrag heute beschäftigt sich am Beispiel von Eurodac mit der Digitalisierung der europäischen Grenzkontrolle. Eurodac, ich nehme an, viele von euch kennen das, aber ich wiederhole es, ist eine Informations-, Kommunikations- und Kontrolltechnologie. Es ist der Name einer europäischen Datenbank, in der die Fingerabdrücke von Asylsuchenden und irregulären Migranten und Migranten in einem sogenannten automatischen Fingerabdruck-Identifikationssystem, MAPI. Gespeichert werden. Der politische Geltungsraum dieses Systems bildet die berüchtigte inzwischen Dublin II Regulation, die als Antwort auf die Krise des europäischen Asylsystems konzipiert worden ist, begleitet von der Konstruktion und dem Gebrauch von so flapsigen Begriffen wie Refugees in Orbit und Asylum in Schoppen. Okay, das ist sozusagen der diskursive Kontext von Dublin II Regulation. Dublin II folgt dem sogenannten Verursacherprinzip, welches besagt, dass der Mitgliedstaat, der die Einreise eines Asylantragstellenden verursacht hat, das ist ein Verursacherprinzip, etwa durch Vergabe eines Visums oder aufgrund mangelnder Sicherheit der Grenze, wie im Falle Griechenland, Italien und auch Ungarn und Malta bekannt geworden ist in den letzten zwei, drei Jahren, das Asylverfahren durchführen muss. Das ist die Geografie sozusagen der Digitalisierung der Grenze. Indem es mit Hilfe der Datenbank Eurodac die Zuständigkeit eines und nur eines Mitgliedstaates pro Asylantrag rekonstruiert, bildet Dublin zwar das innere Regulativ der gesamten Mobilität von Nicht-EU-Staatsbürgern ohne Visum innerhalb der EU. Bekannt. In der Regel also werden Kontrolltechnologien zur Grenzsicherung entweder in ihren politischen Wirkungen erfasst und kritisiert, das machen in der Regel die Politikwissenschaftler drinnen, das heißt abgekoppelt von der technischen Infrastruktur, die sie erfordern, oder aber technodeterministisch, im Sinne einer Axiomatik technischer Machbarkeit. Eine digital stabilisierte Grenze gilt somit meist als potenziell funktionsfähig. Im Kontrast dazu verstehen wir unsere Forschung, man muss sagen, wir sind sozusagen Soziologen, die ethnografisch arbeiten, das muss unterstrichen werden. Im Kontrast dazu verstehen wir unsere Forschung als einen ethnografischen Beitrag zum Verständnis der soziotechnologischen Emergenz der digitalen Grenze bzw. der Digitalisierung von Grenzkonflikten. Unser Untersuchungsgegenstand lässt zugleich Gesellschaft und Technik bzw. Migration und digitale Grenzkontrolle entstehen. Wir meinen allerdings, dass die Literatur zur Digitalisierung der Grenze häufig eine Art Blackbox-Epistemologie folgt, die das Objekt der Forschung, das heißt inwiefern Eurodac für das Doing Border einen Unterschied macht, einfach in der Opazität belässt. Diese Geschlossenheit in einer Sequenz von Untersuchungen zu öffnen, eine Art De-Blackboxing-Operation durchzuführen, ist, so meinen wir, die Voraussetzung dafür, die digitale Grenze überhaupt erst in den Blick zu bekommen. Ironischerweise ist der technologische Anteil des Objektes der Forschung, das heißt die in Luxemburg gelegene Eurodac-Zentrale, Central Unit, technisch gesehen tatsächlich eine buchstäbliche Blackbox. Wir kennen die Inputs und die Outputs und nur in diese lässt sich beobachten oder manipulieren, eingreifen. Der zentrale Server ist ein vollautomatisches Layout-System, bei welchem sogar das Lösen von Daten selbstständig erfolgt. Ich habe vergeblich in Luxemburg versucht, in der Zentralbund, wie gesagt, Soziologische Ethnographie, ja, muss mit den Leuten reden. Nicht mal der Hausmeister existiert. Ein Interview.
Immer noch kein Kontakt.
Im Bereich des IT-Management beschrieb sie, wie sie 2003 den logistischen und technischen Aufbau von Eurodac geleitet hat. Frau Armstrong. It is not about, zitiere, IT, it is about people. People are making IT. Sie stellte heraus, dass der Aufbau von Eurodac nicht nur Produkte des Datenaustausches mit damals 16 Mitgliedstaaten nur umfasste, sondern parallel dazu auch der Herstellung eines extra Kommunikationsnetzes bedurfte. Das wussten wir nicht, das stand auch nicht in der Literatur. Zitat, Kommunikation is something else than data exchange. Frau Ormiston brachte uns bei, endgültig mit der Vorstellung zu brechen, dass Kontrolltechnologien, in unserem Fall biometrische Identifikationstechnologien, primär technologisch sind.
Den Moment, in dem wir im Herbst 2010 die Ausgangspunkte unserer Forschung zu formulieren begannen, fiel zeitlich mit der Ausrufung des Schengener Ausnahmezustandes und in der Folge dem ersten Rapid-Einsatz von Frontex an der griechisch-türkischen Grenze zusammen. Da am Evros-Fluss, wo vielleicht einige Kollegen wissen, wo ja auch so eine Mauer gerade gebaut werden soll. Als erfahrene Grenzrisikenforscherinnen mit dem Ziel, diese Grenze in situ und in actu zu ethnografieren, folgten wir dem Reflex, möglichst zeitnah das Feld des Kriseneinsatzes, der in den topologischen Grenzraum betraf, zu erkunden. Als Forscherinnen jedoch, die sich in das Feld der digitalen Grenze vorzuwagen begannen, beschlichen uns einige Zweifel darüber, ob eine solche Feldforschung auch fähig wäre, die digitale Dimension der offensichtlichen Krisenaktualität dort in der Evros-Region zu lokalisieren. Mit anderen Worten, wir stellten uns in Anlehnung an Rabinows Überlegung der Anthropology of the Actual die Frage, was denn die digitale Aktualität dieser Grenze wäre und welche Praxen es bedarf, sie zu beforschen. Bei der Beschäftigung mit Eurodac fiel uns auf, dass die 2011 in den europäischen politischen Institutionen proklamierte Krise bereits in den Zahlen und ihrer Interpretation ablesbar war, die der Eurodac-Tätigkeitsbericht von 2010 für das Jahr 2009 konstatierte. Dort ist von einem markanten Abfall der Datenkurve derjenigen Personen, die illegal die EU-Außengrenze überschritten haben, die Rede. Und ich zitiere aus diesem Bericht, beim Trend der illegal über eine Außengrenze eingereisten Personen, die Kategorie 2, wir kommen aber nochmal auf diese komplizierten Kategorisierungen in Eurodac zurück, waren 2009 gravierende Änderungen festzustellen. Nach einem Anstieg um 62,3% zwischen den Jahren 2007 und 2008 fiel die Anzahl der Datenangaben 2009 um 50%. Die meisten dieser Daten werden von Italien, Griechenland und Spanien eingegeben. Davon gibt Griechenland die meisten Daten ein. 2009 übermittelte dieser Mitgliedstaat 60% aller Kategorie 2 Daten. Das sind von irgendwie absolut gesehen 18.714 verglichen mit 20.012 im Jahr 2008. Zitat Ende. Also soweit dieser Jahresbericht von 2010. Dieser Brüsseler Bericht handelt nicht von einem Geschehen im sozusagen klassisch-soziologischen Sinne, sondern erzählt, kombiniert und ordnet Zahlen. Genaue digitale Aufnahmen von Fingern, die an unterschiedlichsten Orten im Schengener Grenzraum gemacht worden sind, gemäß bestimmter zeitlicher und räumlicher Kategorien. Erhoben werden die Zahlen entlang des Geschlechts und des Alters der Fingerträgerin, des Ortes ihres Aufenthalts zum Zeitpunkt der Registrierung der Finger und einer möglicherweise folgenreichen Eurodac-Kategorisierung. Diese Kategorie 1 steht für Asylbewerberinnen, Kategorie 2 für Ausländerinnen, die illegal die EU-Außengrenze überschritten haben und Kategorie 3 für illegale Migrantinnen innerhalb von Schengen, also Leute, die sozusagen ohne gültige Aufenthaltspapiere von der Polizei kontrolliert werden. Hier in der Darstellung aus dem deutschen Bundesland sieht man auch die vielleicht mögliche Vorstellung, die mit diesen Kategorisierungen einhergehen. Diese kategorisierende Zählung zielt, wie jemand von der Plöck uns prägnant gezeigt hat, eine Theoretikerin oder die sehr interessante Arbeiten, die wir hier zu Europa gemacht haben. Nun, diese kategorisierende Zählung zielt weniger auf eine bessere Kenntnis von Drittstaatsangehörigen, sondern auf eine sogenannte Informatisierung des Körpers, der die Flüchtigkeit der grenzüberschreitenden migrantischen Körper lesbar machen soll. So etablieren die Eurodac-Zahlen und Kategorien eine verkörperte Identität der Migration im Schengener Raum, der sich verifizieren lässt und die alljährlich von einem öffentlichen Bericht reflektiert wird. Also ganz anders, als wenn beispielsweise ein Forscher vom Hügel auf den Grenzfluss Evros hinunterschauen würde und die dortigen Bewegungen von Grenzpolizei, Frontex und Transmigrantinnen beobachten zu verstehen versucht, wie wir das auch taten, rekombiniert und interpretiert die Schreiberin und die Leserin eines Berichtes wie dieses Eurodac-Berichtes Zahlen. Aufgrund der Algorithmik, deren Funktion darin besteht, die Verbindungen zwischen Punkten zu errechnen, entfaltet der Eurodac-Bericht ein numerisches Geschehen. Von den registrierten Nummern gehen Vorgänge aus, die sich mit Bruno Latours Begriff der Inskription fassen lassen und als die Aktivität unveränderlich mobile Elemente verstanden werden können. Bereits für das Jahr 2009 protokollierte die Inskription eine statistisch unterstrichene Auffälligkeit an der griechischen Schengener Grenze, deren Aktivität 2011 aus dem Protokoll heraustrat. Die Zahlen haben sich also offenbar 2011, und das ist sozusagen das Entscheidende für uns gewesen in der Erkenntnis, an die griechische Schengener Grenze verlagert, wo sie infolge eines Statuswechsels ein neues Leben als Bedeutungs- und Legitimationsträger für die laufende Rapid-Intervention zu führen begannen. Wir verstehen also diese Eurodac-Zahlen somit als mobile, unveränderliche, präsentierbare, lesbare und miteinander kombinierbare Inskriptionen, die als Referenten einer mobilen, migrantischen Identität zirkulieren und diesbezügliche Mobilisierungsprozesse zu beschleunigen und zu bündeln imstande sind. Wie das geschieht, das versuchen wir im Folgenden an einem Beispiel so ein bisschen aus unserer Forschung zu rekonstruieren, indem wir einige Punkte und Gelände der Aktivitäten dieses Eurodac-Akteurnetzwerkes in den Blick nehmen, was wir untersucht haben, und dabei versuchen, neue Verbindungen deutlich zu machen.
Wie werden also Inputs und Outputs, digitale sozusagen Spuren von Migrantenmobilität produziert? In unserer Absicht, solche Lokalisierungen vorzunehmen, durch die sich die technische, politische und institutionelle Arbeit an den Erfolgen beobachten lässt, die an der Grenze mit der In- und Output-Zahlen von Eurodac erzielt werden, stießen wir selbstverständlich auf die deutsche Eurodac-Zentralstelle im Bundeskriminalamt in Wiesbaden, wo das große deutsche elektronische Fingerabdruckarchiv residiert. Im Laufe unseres Interviews mit dem Safe des deutschen Aachens, welches mehr als 3,5 Millionen Datensätze umfasst, im Juni 2011, fragte uns dieser aufrichtige Homophaber, ob wir als Feldforscherinnen an der südeuropäischen Grenze das Motiv seiner griechischen Kolleginnen kennen würden, eine so große Anzahl von Einträgen in Europa, davon haben wir eben gesprochen, unter der Kategorie 2 der illegalen Border Crossers zu produzieren. Das war die Frage, die er uns mit ins Feld gegeben hat. Er kommentierte diese Zählweise als eine Praxis, die seiner Meinung nach weder aus technischer, und das hat uns auch in einem anderen Interview sein Kollege der IT-Manager bestätigt, weder aus technischer noch aus logischer Sachvernunft nachvollziehbar und vertretbar sei, sondern das Ergebnis, so er, eines politischen Kompromisses darstellte. Über die griechische Zahl machte er die folgende Bemerkung. In Italien ist die Zahl dieser Einträge inzwischen in der Tat zurückgegangen. Es scheint ein Sinneswandel stattgefunden zu haben. Warum benutzt Griechenland die Kategorie 3 nicht? Ich verstehe das nicht. Gebt mir Bescheid, wenn ihr etwas darüber herausfindet. Wenn Sie die Kategorie 3 verwenden würden, könnten Sie viele Asylbewerber loswerden. Eine unerwartete eigentlich Meinung von einer zentralen Figur sozusagen des Bundeskriminalamtes, des deutschen, ja, des Bundeskriminalamtes. Auf den Erwägungen dieses Kriminalbeamten wird ersichtlich, dass im BKA offenbar ein national und institutionell breiter und dezentraler Raum für unterschiedliche Strategien und Taktiken eingeräumt wird, wenn es um die quantitative und qualitative Datenzufuhr zu Eurodac Central Unit geht. Ganz im Sinne der Multisided Ethnography haben wir die Frage des deutschen Polizeioffiziers aufgegriffen und uns somit auf eine Spur gesetzt, die das Feld selbst erzeugt hat. Der Versuch, uns Einsicht zu verschaffen an jenen Knotenpunkten des Akteurnetzwerkes von Eurodac, die unserem Interviewpartner vom Bundeskriminalamt offenbar unzugänglich geblieben sind, führt uns zu einem Polizeioffizier in der zentralen nationalen Eurodac-Verbindungsstelle in Athen, der uns, das gleiche haben wir auch übrigens in Rom gemacht, der uns die Funktionsweise von Eurodac in einer anderen, aber nicht weniger eigenwilligen Weise erläuterte. Während er auf dem Bildschirm eine Hitmeldung zeigte, erklärte er, Zitat, zum Beispiel, diese Person hier hat in Griechenland Asyl beantragt. Seine Fingerabdrücke wurden aber zuerst in Schweden registriert. Es scheint sich hier also um einen Fall zu handeln, für den Schweden zuständig ist. Okay, laut Dublin-2-Regulation. Die Person sollte nach Schweden geschickt werden. Natürlich konnte es sich hierbei um eine falsche Information handeln. Denn wie könnte diese Person direkt nach Schweden gelangt sein? Aller Wahrscheinlichkeit nach ist sie zuerst nach Griechenland eingereist, dabei aber nicht registriert worden, oder aber man hat sie bei der Einreise als Kategorie 2 registriert und dieser Eintrag ist dann gelöst worden, so dass ihre Fingerabdrücke zum ersten Mal in Schweden auftauchen. Über die Tatsache hinaus, dass dieser Polizeibeamte wie selbstverständlich einräumt, dass illegale Einreisen nach Europa via Griechenland nicht selten unregistriert stattfinden, sind an seiner Beschreibung zwei weitere Aspekte erstaunlich. Zum einen berichtet der Polizeibeamte implizit von einer Migrationsroute nach Europa, die mittlerweile offenbar ins Visier der Polizei geraten ist. Die Route, von der die Rede ist, ist allerdings weniger geografischer Art, als dass sie durch Zeiträume gekennzeichnet ist. Denn nach den Regeln der Eurodac-Regulation müssen die Fingerabdruckdaten in der Kategorie 2, und das ist das Zweite, Kategorie illegale Angriffe über die EU-Außengrenze, nach 2 Jahren gelöscht werden. Diese Daten dürfen nicht zum Anlass genommen werden, eine Recherche in der Eurodac-Datenbank vorzunehmen. Sie dienen lediglich als Vergleichsmaterial für die Suchaufträge ausgehend von Kategorie 1 Einträgen. Diese Einschränkung ist Teil tatsächlich des politischen Kompromisses, auf den wir beim Bundeskriminalamt hingewiesen worden sind. Zweitens lässt sich die Beschreibung des griechischen Beamten als Hinweis auf eine Pragmatik interpretieren, in der sich in Griechenland eine Antwort auf die Frage von mir, die der Beamte im Bundeskriminalamt Wiesbaden aufgeworfen hat. Im Selbstverständnis weiterhin, immer noch oder sogar immer mehr erneut Transitland, ist die Differenz in der Illegalität, je nachdem, ob sie sich auf die Grenze oder auf das Territorium bezieht, nicht so entscheidend. Die Spitzfindigkeit einer solchen Unterscheidung wird genauso nach Europa verwiesen, wie Europa auf Griechenland als europäische Grenze verweist. Derweil lässt sich dennoch genau das erzielen, was der BKA offiziell als Interesse postuliert wird. Zahlen und Inskriptionen generieren, die dabei helfen, die Asylsuchenden loszuwerden.
Wir denken, es ist nicht nur sozusagen von historischem Belang, dass Orsodok als Reaktion auf die Turbulenzen der Migration in Europa bzw. die Bewegungen von Migrantinnen innerhalb des Schengener Raumes entstanden ist. Folgt man der Literatur, so sind Migrantinnen, welche Orsodok bezieht, dagegen komplett von der Funktionsweise dieses Informations- und Kontrollsystems abgekoppelt. Also das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, was den Subjektivitäten oder Handlungsweisen oder so eben etwas ist. Und das dürfte auch der Grund sein, warum in der Eurodoc-Forschung sozusagen das Wissen der Migration implizit als weitgehend irrelevant taxiert wird und dementsprechend auch nicht berücksichtigt wird. So entsteht das Bild eines manichäischen Verhältnisses zwischen Agenten und Wissensformen der Kontrolle auf der einen Seite und Agenten und Wissensformen der Mobilität auf der anderen Seite, das, um mit dem Peter Schild zu sprechen, Gefahr läuft, so eine eskalierenden Dialektik der Kontrolle beizutragen, indem es an der Formung derjenigen Symptome mitwirkt, die es eigentlich auch zu lösen beabsichtigt. Zum Beispiel eben auch der starke Fokus auf technische Lösungen, um die Grenzen zu überwachen und zu kontrollieren. Aktuelle Netzwerke, in denen Informationen über Migration und ihre Kontrolle zirkulieren, mittels einer netnografischen Grenzregimeforschung, wie wir das genannt haben, in der Perspektive der Migration zu beforschen, bedeutet hingegen, sich an die Fersen bzw. die Finger der Migration im buchstäblichen Sinne dran zu heften. Deshalb kommt in unserer aktuellen Netzwerkrekonstruktion von Eurodac den Erzählungen über die Fingerabdruckentnahme, wie sie Transitmigrantinnen auf ihrer Weiterreise innerhalb des Schengener Territoriums uns gegenüber gemacht haben, also diesen Narrativen, kommt eine absolut privilegierte Bedeutung zu. Auf diese Weise, so denken wir, adressiert uns innerhalb der internen Komplexität einer digitalen Grenze die Emergenz des aktuellen Konflikts um die Grenze in der Perspektive der Migration. Migration kommt, wie wir denken, zuerst, Bewegung kommt bevor sie kontrolliert wird, kommt vor ihre Kontrolle. Im Frühjahr 2011 waren wir zum ersten Mal in Igoumenitsa. Das ist das letzte griechische Hafenstädtchen zu Italien vor der Grenze zu Albanien. Während unseres Aufenthalts dort besuchten wir die informelle Siedlung der fast durchweg männlichen Transitmigranten, die mittlerweile von der Polizei aufgelöst, abgerissen und zerstört worden sind. Sie war am Rand der Stadt, am Abhang, direkt über der Zugangsstraße zum Hafen gelegen und wurde von den Bewohnerinnen The Mountain, also der Berg, genannt. Hier sieht man sie sehr von Weitem aufgenommen, sozusagen auf diese großen Zufahrtsstraße zum Hafen. Auf dem Berg dort oben kam Rastaman auf uns zu und fragte uns nach einer Zigarette und erzählte uns von seiner Reise. Vom Sudan über Syrien, den Libanon, die Türkei und schließlich im November 2009 über die griechische Insel Lesbos sei er hierher gelangt. In Mytilini sei er nach wenigen Tagen festgenommen und für die Dauer von etwa einer Woche ins Gefängnis von Pagani gebracht worden. Wie alle anderen habe man ihn dort befragt, fotografiert und gefingert. Fingert, so lautet der Begriff, dem wir begegnet sind an Orten wie The Mountain, nämlich eine Art International English, was auch die Zirkulationssprache der neu angekommenen Migrantinnen am Berg untereinander über die Communities sozusagen hinweg war oder auch eben mit Leuten wie mit uns. Also fingert, gefingert. Alle anderen, die mit ihm in Pagani gewesen waren, so Rastaman, seien auf Papier gefingert worden. Er auch. Er wisse nicht warum, vielleicht weil seine Abdrücke nicht scharf genug geworden seien. Auf jeden Fall hätte er seine Finger auch in eine kleine Maschine mit einer Glasplatte halten müssen. Er sagt, er wisse, dass nicht alle Fingerabdrücke eine Rolle spielen würden. Er kenne zwei Sudanesen vom Berg, die es vor einer Woche über die Adria und dann bis nach Deutschland geschafft hätten und offensichtlich hätte es in Deutschland kein Problem mit ihren Fingerabdrücken gegeben. Er denke und er wisse aus vielen Gesprächen und zahlreichen Erfahrungen, dass der Umgang der Griechen mit dem Fingering nicht so genau sei. Rastermann geht nach England, wo er Freunde und Familie hat. Seine Augen sind auf den Hafen gerichtet, er wartet auf den richtigen Moment. Es gäbe immer wieder Leute, die es schafften. Wenn man vom Berg weggeht, schreibt man beispielsweise seinen Namen und seine Telefonnummer auf die Betonwand an der Brücke zum Hafen.
Der Hinweis darauf, dass das Glas gefährlich sei, begegnet uns im Feld wiederholt. Es sei Teil des unter Migranten zirkulierenden Wissens zu sein, dessen Gültigkeit auch von den zahlreichen Experten im Interview, die wir geführt haben, nicht unbedingt entkräftet wurde, zum Beispiel in der Zentralen in Athen und Rom. Vielmehr seien uns die Migrantengeschichten um das Glas ein Beleg dafür zu sein, dass die Migration ein selbstreflexiver Teil des Informations- und Kontrollkontinuums darstellt, welches, um Dennis Broder zu sprechen, immer zwei Mode der Exklusion umfasst. Die Exklusion von der Registrierung bzw. Dokumentation und die Exklusion durch Registrierung bzw. Dokumentation. Die Modulation dieser beiden Verfahren der Exklusion bzw. deren flexibles und bewegliches Wechselspiel bildet Konjunkturen dessen, was wir digitale Deportability nennen würden. Dieser Begriff bezeichnet die Ausweitung der Risiken der Mobilität, Geld, Ausdauer, Länge des Unterwegsseins und manchmal das Leben selbst, auf den gesamten von der Schengener Grenze eingefassten Raum und darüber hinaus.
Es handelt sich also hierbei um eine Verflüssigung der europäischen Grenze mit der Folge, dass die Deportabilität in etwas, was man nennen könnte, an glatten Raum der Datenfluidität ubiquitär wird, also überall stattfindet. In diesem Raum zirkulieren allerdings nicht die Migrantinnen selbst, sondern die verkörperte Identität der Migration als Summe der Databodies von Migrantinnen, zum Beispiel mit Eurodac-Nummern und Algorithmen speicherten Datensätze. Eurodac-Datakörper sind algorithmisch gewandelte Fingerabdruckprofile, welche Personen ihre Reisestrecken innerhalb von Schengen visualisieren, also nicht abbilden, sondern visualisieren und projizieren, nicht repräsentieren. Sie projizieren das. Sie machen die mobilen und flüchtigen Körper der Migrantinnen, die sie inskribieren, nicht nur maschinenlesbar und verifizierbar, sondern auch fluid und hypermobil. Die verkörperte Identität der Migration entspricht somit im Sinne von Latours Konzept der unveränderlich mobilen Dinge dem Versuch, etwas zu verflüssigen und stillzustellen, was bisher nicht flüssig und konstant war, nämlich das Beharrungsvermögen und die Dynamik von Körpern, Dingen und Belangen in der Migration. Wie wir gesehen haben, aktivieren die Databodies als zirkulierende Referenz Hin- und Rückbeziehungen mit den Migrantinnen, die im europäischen Raum unterwegs sind und steigern so die Mobilität und die Unveränderbarkeit ihrer Spuren. Folgen wir Bruno Latour, ist hierbei nicht das Medium, also etwa der biometrische Fingerabdruck oder die digitale Datenbank, das Entscheidende. Vielmehr geht es um die zunehmende Genauigkeit, die bei der Entsprechung von zwei Fingerabdrücken durch die Mobilisierung und die Unveränderbarkeit von Fingerbildern der Migration erzielt wird. Das Konzept der unveränderlich mobilen Dinge unterscheidet sich somit beispielsweise markant von einer semiotischen oder medientheoretischen Herangehensweise und akzentuiert mit Blick auf die agonistische Situation oder wie sich für uns im Fall sagen ließe, auf die Kontroverse zwischen Migration und ihre Kontrolle, eine Verschiebung vom Medium zur Botschaft und zum Kontext, in dem die Inskription einen Unterschied macht. Gerade deswegen lässt sich umgekehrt aber auch herausstellen, dass die Migrantinnen, weil sie die Grenze selbst sozusagen auf ihrem Körper mit sich tragen, die Grenze also verkörpern, insbesondere auch in Form der eigenen Finger, diese Grenze nicht vollständig zu überqueren vermögen. Vielmehr tragen sie die Grenze zugleich mit sich, wie sie dagegen verstoßen. Erst auf diese Weise, also sozusagen als Missachtung oder als mit Füßen vollzogener Fehltritt, reterritorialisieren sie die Grenze. Sie operieren tiefer, wie wir sagen würden, im europäischen Territorium und fordern damit die Grenzen Europas heraus.